So langsam kommt ja die Weihnachtsstimmung auf. Ne? Also jetzt heute auch noch der Schnee, das ist ja richtig toll. Das Fest der Liebe steht vor der Tür. Und wir haben alle so romantische Bilder im Kopf, was Weihnachten angeht. Ne? Strahlende Kinderaugen, gelungenes Festessen, perfekte Geschenke gefunden für alle. Fröhliche Gesellschaft. I'm dreaming of a white Christmas. Also, das sind so Gefühle, die in einen hochkommen, die einen glücklich machen. So einfach dieses Fest der Liebe. Aber dabei hatte ja das erste Weihnachten so gar nichts mit romantischen Gefühlen zu tun. Aber absolut gar nichts. Und es gab auch keinen Schnee. Es fing alles ganz anders an, als dieses junge, verlobte Paar sich auf den Weg machte. Die haben sich das bestimmt sicherlich ganz anders vorgestellt, ihren Start in ihre Ehe. Und so lesen wir heute in unserem Predigttext im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Achso, da ist nochmal hier diese romantische Szenerie, ne? Was wir alle so im Kopf haben. Aber wie es war, das lesen wir. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte: Sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr sei mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr: Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel: Aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und der Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar. Und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete: Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Mann, wenn mir mal so ein Engel begegnen würde, ne? Das muss doch wirklich was ganz Besonderes sein. Das wird doch mal alles verändern. Ich wäre endlich sicher, dass es Gott wirklich gibt. Mein Glauben würde so gestärkt werden und ich wüsste ganz genau, was er von mir will. So ein Engel, das wäre jetzt wirklich praktisch. Und Maria kann sich doch glücklich schätzen, dass so überraschend plötzlich so ein Engel, der Gabriel, vor ihr stand. Auch für sie war das sicherlich etwas ganz Außergewöhnliches und sie hat einen ordentlichen Schreck gekriegt, als diese Gestalt plötzlich vor ihr stand. Ob sie sich bereit gefühlt hat auf diese Begegnung? Wer war denn Maria? Maria war im heiratsfähigen Alter, zumindest in der damaligen Zeit. Wir würden sie höchstwahrscheinlich heute als Teenager bezeichnen. Man schätzt, dass sie so 14, 15 war. Wie sie sich wohl zu diesem Zeitpunkt gefühlt hat. Sie war sich in ihrer Persönlichkeit und in ihrer Fähigkeit vielleicht noch gar nicht so sicher. Wer bin ich überhaupt? Was kann ich überhaupt? In diesem Alter, da fangen die jungen Leute doch erst an zu entdecken, wer sie sind und was Gott so alles in sie hineingelegt hat. Und nun hatte Maria ja diesen feschen Josef kennengelernt und jetzt wollten sie heiraten. Und sie war sicherlich in ihrem Kopf schon am Planen. Das machen ja die jungen Mädchen schon von klein auf an. Planen, wie die Hochzeit sein wird. Und wer die Jungfrauen, die Brautjungfern sein würden, hat sie bestimmt schon überlegt. Die Esther und die Elisabeth und die dürfen alle Brautjungfern auf meiner Hochzeit sein. Und vielleicht hat sie auch schon darüber nachgedacht, wie viele Kinder sie haben möchte. Und sicherlich hat sie darüber nachgedacht, wie viele Jungs sie haben will und wie viele Mädchen sie haben möchte. Und vielleicht hat sie sich auch schon die Namen ausgesucht für alle. Die Zukunft lag also noch direkt vor ihr. Und zur damaligen Zeit war ganz klar, was man von einer Ehefrau und Mutter zu erwarten hatte. Und plötzlich steht da dieser Engel namens Gabriel vor ihr, grüßt sie und dann nennt er sie mit einem sehr merkwürdigen Namen, spricht sie ganz merkwürdig an. Du Begnadete. Als sie das gehört hat, ging ihr da wohl durch den Kopf? Wie hat sie sich wohl gefühlt? Denn in Vers 29 lesen wir ja, dass sie darüber nachdenken musste, was der Engel gesagt hat. Natürlich war sie erst erschrocken, aber dann fing sie dran, was ist denn das für eine Begrüßung, du Begnadete? Der Engel nennt sie nicht Dienerin. Nennt sie nicht Magd oder Sklavin Gottes. Nein, er nennt sie die Frau, der Gott Gnade schenkt. Die Begnadete. Und Gott überrascht immer wieder, dass es nicht eben um Leistung geht, um Dienen geht, um Knechten geht. Nein, es geht nicht darum, was wir für Gott tun. Auch nicht, dass ich immer schön brav und immer schön angepasst bin. Es geht auch nicht darum, wie ich mich fühle, ob wir der Überzeugung sind, dass wir überhaupt Gnade verdient hätten. Sondern Gottes Gnade ist bedingungslos. Er schenkt sie, unverdient. Und wenn du hier heute Morgen sitzt und dich wunderst, ob Gott sich überhaupt noch an dir freut, dann lass dich von ihm überraschen. Lass dich von ihm überraschen, denn er sagt dir heute, dass du eine Begnadete, dass du ein Begnadeter bist. Und er will dir einfach so seine Gnade schenken, wenn du dein Herz für ihn öffnest. Paulus sagt das mal so in Römer 3, 24. Wir werden ohne Verdienst gerecht, aus reiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Aus reiner Gnade werden wir erlöst. Ohne Verdienst. Ohne dass ich sagen könnte, jawohl, ich habe schwer dafür gearbeitet. Und diese Gnade ist jetzt die Grundlage, auf der Maria steht. Sie steht fest auf dem Boden der Gnade. Für all das, was jetzt kommen wird. Und diese Gnade ist auch die Grundlage, auf der wir stehen, ganz persönlich und auch als Gemeinde. Und wenn wir uns so fühlen, als würden wir unser Leben nicht im Griff haben, dann ist das ein klarer Fall, dass wir uns bewusst machen müssen, wo wir stehen, nämlich auf der Gnade Gottes. Und Paulus sagt in Römer 5, 20, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch umso mächtiger. Die Gnade ist viel mächtiger als die Sünde in unserem Leben. Was für ein Verheißung, was für ein Versprechen. Und alles, was in unserem Leben wirklich zählt, ist diese bedingungslose Gnade Gottes. Diese bedingungslose Gnade kann unser Leben neu machen. In der Welt, da heißt es ganz häufig, dir wird nichts geschenkt. Du musst um deine Rechte kämpfen. Benutz deine Ellbogen, sonst kommst du nicht voran. Aber Gott überrascht. Gott überrascht, indem er unser Leben auf die Grundlage der Gnade stellt. Und liegt es an uns jetzt, ob wir auf dieser Gnade stehen und unser Leben da aufbauen oder ob wir von diesem Untergrund weggehen, uns entfernen und versuchen, auf anderen Dingen unser Leben aufzubauen, auf Leistung, auf Anerkennung, auf Geld. Da gibt es so viele Dinge, wo wir unser Leben drauf aufbauen können. Aber wir brauchen die Gnade, die der feste Grund ist. Alles andere ist nicht wirklich guter Grund, um sein Leben darauf aufzubauen. Maria hat Gnade bei Gott gefunden. Er hat jetzt einen überraschenden Auftrag für sie. Und er sagte, du wirst schwanger werden. Und ich glaube, als sie das gehört hat, ging ihr sofort durch den Kopf, ich soll bitte was? Wie konnte das eintreffen, was der Engel ihr sagte? Sie hat ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Und die Antwort überrascht sie erneut, denn der Heilige Geist, die Kraft Gottes würde über sie kommen und in ihr neues Leben schaffen. Und es war die gleiche Kraft, die über sie gekommen ist, die Kraft, die diese Welt erschaffen hat. Gott muss nur ein Wort sprechen und es geschieht. So hat er diese Welt erschaffen. Und genau so muss er nur ein Wort sprechen und es entsteht ein neues Leben in dieser jungen Frau. Obwohl sie Jungfrau war. Und weil sie Jungfrau war, wurde dieses uralte Versprechen, das Gott 700 Jahre vorher dem Propheten Jesaja gesagt hatte, wurde dieses uralte Versprechen eingelöst. Da heißt es, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Ja, halt mal. Ich denke, der heißt Jesus. Wieso da? Bei Jesaja heißt es Emmanuel. Was soll denn das? Fehler? Nein. Der Sohn dieser Jungfrau wird Emmanuel heißen und das heißt übersetzt. Emmanuel heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Und das ist auch die Botschaft, die Weihnachten überall gesagt wird, Gott kommt in diese Welt, Gott ist mitten unter uns, Gott ist mit uns, Emmanuel. Und dann bekommt dieser Emmanuel noch einen anderen Namen, nämlich Jesus. Und was heißt Jesus? Rettet. Rettet. Das kommt vom hebräischen Wort rettet. Gott rettet mit diesem Kind, rettet er uns. Und diese Verheißungen werden jetzt erfüllt, die Gott gegeben hat. Gott hat diese Versprechen, diese Verheißung nicht aus den Augen verloren, sondern er ist dabei, sie zu erfüllen. Und Maria hört jetzt diese ganzen Dinge und welche Gedanken ihr wohl durch den Kopf geschossen sind. Wow, Gott, ehrlich gesagt, das ist mir jetzt eine Nummer zu groß. Oder vielleicht, Gott, wie stellst du dir das vor? Jetzt schon ein Kind, damit ist doch meine ganze Zukunft versaut. Oder, Gott, darum habe ich nie gebeten. Eigentlich wollte ich Karriere machen. Wir wissen nicht genau, was sie gedacht hat in diesem Moment. Aber Maria spielt im Plan Gottes eine wichtige Rolle. Eine wichtige Rolle. Und doch tritt sie nie in den Vordergrund. Nie in den Vordergrund. Der Engel lässt ihre Zukunft auch echt im Dunkel. Er sagt ihr nicht, was sie erwarten wird, sie persönlich. Er spricht hier nur von dem Sohn. Die ganze Zeit spricht er vom Sohn. Pausenlos. Und wir bekommen hier diese Wesensmerkmale von Jesus präsentiert. Wir kriegen so viele Informationen wie fast nirgends über diesen Sohn, der da kommen soll. Jesus wird mächtig sein, er wird groß sein, er wird wichtig sein. Und er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott wird ihn auf den Thron Davids setzen. Und er wird König über das Volk Israel sein. Und sein Königreich wird kein Ende haben. Und Jesus wird heilig sein, weil der Heilige Geist über Maria gekommen ist. Und das sind so alles Wesenszüge von Jesus. Ganz klar, hier steht Jesus im Mittelpunkt des Textes. Er ist die Antwort auf diese vielen Versprechungen und Verheißungen des Alten Testamentes. Aber all diese theologisch großen Aussagen waren vielleicht für diese junge Frau im Moment noch gar nicht nachzuvollziehen. Maria ahnte vielleicht noch gar nicht, dass ihr Sohn einmal über das Wasser gehen würde. Sie ahnte nicht, dass dieser kleine Junge später alle Söhne und Töchter retten wird. Sie wusste nicht, dass das Kind, dem sie das Leben schenkt, ihr das ewige Leben geben würde. Maria wusste nicht, dass dieses Baby mit seiner Macht die stürmische See beruhigen kann. Sie ahnte nicht, dass ihr kleiner Junge, Blinde sehend, Taube hörend, Lahme gehend und Stumme sprechend macht. Sie verstand noch nicht, dass dieser Sohn einst der Herrscher aller Nationen sein wird. Und sie wusste nicht, dass sie Gottes perfekten Plan bald in ihren Armen halten würde. Maria ahnte nicht, dass, wenn sie das Gesicht ihres kleinen Sohnes küssen würde, sie das Gesicht Gottes küsste. Denn das kleine schlafende Kind an ihrer Brust, das wird der große Ich Bin sein. Von all dem wusste sie zu dieser Zeit noch nichts. Sie hatte jetzt von dem Engel diesen Auftrag bekommen. Du wirst schwanger werden, du wirst einen Sohn bekommen und der wird sehr wichtig sein. Und anstelle, dass sie in Panik verfiel, wie erkläre ich das Josef, wie erkläre ich das meine Familie, reagiert sie überraschend anders. Sie versucht sich nicht herausreden, dass sie noch zu jung sei, auch nicht, dass sie noch gar keine Erfahrung mit der Kindererziehung hatte oder dass sie ja noch nicht mal verheiratet war. Nein. Sie sagt schlicht und einfach, ich bin eine Dienerin des Herrn. Ich stelle mich zur Verfügung. Maria verstand noch nicht das Ausmaß des Planes Gottes und dass alles anders werden würde. Aber sie war gehorsam und sie stellte sich ganz und gar zur Verfügung. Hier bin ich. Mach, was du willst. Ich bin dabei. Sie stellte sich so zur Verfügung, wie es auch ihre Verwandte Elisabeth tat. Und Gott gebraucht diese beiden Frauen, damit die Gnade, seine Gnade in die Welt kommt. Seine Gnade zu allen Menschen kommt. Maria war noch jung und Elisabeth war schon alt. Und sie stellte sich auch zur Verfügung, damit Menschen gerettet werden. Und das Alter scheint bei Gott gar keine Rolle zu spielen. Und wenn wir heute Morgen hier sitzen und wir fühlen uns noch zu jung, um von Gott gebraucht zu werden, Das Alter spielt bei Gott keine Rolle. Und wenn wir heute Morgen hier sitzen und denken, aber ich bin doch schon so alt. Das Alter spielt bei Gott keine Rolle. Er will uns überraschen und uns gebrauchen, damit die Gnade zu den Menschen kommt. Und Gott hat in seinem Wort so viele Frauen gebraucht, um seinen Plan durchzusetzen und durchzuführen. Und Gott gebraucht auch heute noch Frauen und zum Glück auch Männer, um die Gnade Gottes den Menschen zu bringen. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. So heißt es in Vers 37, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und heute Morgen können wir von diesen Frauen lernen, uns auf den Weg Gottes einzulassen. Auch wenn es vielleicht unsere Zukunftspläne durchkreuzt. Auch wenn wir andere Vorstellungen haben, wie es für uns weitergehen könnte. Aber wir können lernen, uns ganz und gar ihm zur Verfügung zu stellen und seinen Auftrag gehorsam zu sein, damit Menschen von der Gnade, von der bedingungslosen Gnade Gottes hören und dem auferstandenen Jesus begegnen können. Und das ist keine Leistung. Das ist nicht etwas, was wir tun müssen, was wir uns rausquetschen müssen, wo wir uns anstrengen müssen. Nein, wir stehen ja auf der Gnade Gottes und wir dürfen uns zur Verfügung stellen und Gott wird das tun, was er geplant hat. Für uns, für unsere Gemeinde und für Solingen und die Menschen in dieser Welt. Lasst uns beten.